die Nazis haben dann den 1. Juli, als sie in Riga eingezogen sind, 1. Juli 1941, als Befreiungstag von den Bolschewisten geframed, wie man jetzt sagen würde. Und ebenso hat dann eben die sowjetische Besatzungsmacht wiederum den 13. Oktober 1944, an dem Riga wieder eingenommen wurde, als Befreiungstag kommuniziert und inszeniert. Und das hat sich dann durch die gesamte sowjetische Zeit hindurchgezogen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Kooperation mit dem Organisationsteam der studentischen Tagung Was bleibt? Erinnerung in Ost- und Südosteuropa aus dem Wintersemester 23/24 an der Universität Mainz. Mit Paul Birkner schauen wir auf Lettland. Das kleine baltische Land wurde 1944/45 durch die sowjetische Rote Armee von der NS-deutschen Besatzung befreit und somit gleichzeitig gewaltsam wieder in die Sowjetunion integriert. In den Wochenschauen der kommenden Jahre und Jahrzehnte wurde die Befreiung Lettlands immer wieder, vor allem am Jahrestag der Einnahme Rigas, propagandistisch inszeniert. Wie sich die audiovisuelle Darstellung dieses Ereignisses mit der Zeit veränderte und was uns das über die Sowjetunion und ihr Bild vom Zweiten Weltkrieg zeigt, erklärt Paul in dieser Aufnahme aus dem Juli 2024. Schaut in die Shownotes, dort findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen und Hinweise, wie ihr mir Feedback und Kommentare zukommen lassen könnt. Über 5-Sterne-Bewertungen, etwa bei Apple Podcasts oder Spotify, freue ich mich sehr. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr auch eine monatliche Überweisung bei Steady einrichten oder eine einmalige Spende auf PayPal senden. Das hilft mir enorm dabei, genau wie mit dieser Folge gelegentlich auch mehrere Eigenproduktionen in einer Woche zu veröffentlichen und mit spannenden Projekten wie dieser studentischen Tagung zu kooperieren. Paul Birkner ist hier zum ersten Mal dabei und schildert in seiner Vorstellung zunächst, wie er dazu kam, sich intensiv mit den lettischen Wochenschauen zur sowjetischen Befreiung Rigas zu beschäftigen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören.
Mein Name ist Paul Birkner. Ich studiere in Bayreuth Global Change Ecology. Vorher habe ich aber in Mainz im Bachelor Geschichte und Publizistik studiert. Und 2019/20 habe ich mit Erasmus ein Jahr in Riga in Lettland verbracht und habe dort nicht nur das Land und die Stadt und die Leute kennen und lieben gelernt, sondern mich auch mit der Geschichte des Landes beschäftigt. Und in einer Vorlesung zur Kommunikationsgeschichte habe ich dann das Medium der Wochenschau kennengelernt. Und das war mir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht bekannt, dass es dieses Medium überhaupt gab. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, sodass ich dann zurück in Mainz meine Bachelorarbeit zu diesem Thema geschrieben habe.
Ich finde es gerade interessant, das hat jetzt mit dem Thema nicht viel zu tun, dass du dich nach deinem Geschichtsbachelor entschieden hast, einen Master zu machen, der aber nichts mit Geschichte zu tun hatte. Darf ich fragen, warum?
Ja, ich habe im Bachelor mir ein bisschen länger Zeit gelassen und am Ende war dann so ein bisschen der Wunsch da, nochmal was Neues zu machen oder einen Tapetenwechsel. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, sowas wie Umweltgeschichte zu studieren. Ich bin aber auf keinen Studiengang in Deutschland gestoßen, der tatsächlich so heißt oder der das anbietet. Und dann habe ich mich doch für den etwas klareren Bruch entschieden. Ich glaube, dass es da trotzdem deutliche Anknüpfungspunkte gibt. Immerhin, also der Studiengang heißt jetzt Global Change Ecology und globalen Wandel gab es ja auch schon früher. Und die globalen Krisen, die wir heute auf verschiedene Arten haben, Artensterben, Klimawandel und so weiter, die haben ja auch alle historische Gründe oder sind historisch gewachsen. Und deshalb glaube ich, dass Geschichte auch ein wichtiger und lehrreicher Zugriff auf diese Krisen sein kann. Das spielt jetzt natürlich in meinem Studiengang keine besonders große Rolle, aber ich merke jetzt schon, wenn ich Referate halte oder so, dass es trotzdem mir auch wichtig ist, da immer so ein bisschen die historische Perspektive einzubringen. Und bisher geht es für mich ganz gut auf.
Also Geschichte steckt natürlich in allem drin. Wir schauen jetzt auf dein Thema, mit dem du dich am Ende deines Studiums in Mainz beschäftigt hast, und zwar den Jahrestagen der sowjetischen Befreiung Rigas in den Wochenschauen. Und dazu müssen wir erstmal mit der Vorgeschichte anfangen. Wie kam es denn dazu, dass Lettland überhaupt besetzt war, dass es befreit werden musste? Was sind da die historischen Hintergründe?
Ja, das ist eine längere Vorgeschichte mit einigem Hin und Her. Lettland ist am Ende des Ersten Weltkriegs unabhängig geworden vom russischen Zarenreich, das damals ja zerfallen ist, und war dann in der Zwischenkriegszeit eine unabhängige Republik. Ab 1934 ein autoritäres Regime und dem Diktator Karel Sulmanis. Und dann ja am Ende der 1930er Jahre, 1939 mit dem Hitler-Stalin-Pakt, haben die beiden totalitären Supermächte beschlossen, die Unabhängigkeit der baltischen Staaten und auch an einige anderer Staaten zu beenden, haben diesen Interessenbereich unter sich aufgeteilt. Und infolgedessen hat die Sowjetunion ab Juni 1940 Lettland und die anderen baltischen Staaten besetzt, also militärisch besetzt und dann auch politisch annektiert, zu Sowjetrepubliken gemacht, zu Teilen der Sowjetunion. Es wurden inszenierte Wahlen abgehalten. Diese Republiken wurden unter dem Anschein, dass sie freiwillig beitreten, zwangsweise in die Sowjetunion eingegliedert. Wer sich da widersetzt hat oder auch nur verdächtigt wurde, sich zu widersetzen, wurde deportiert. Das waren diese stalinistischen Gewaltmaßnahmen 1940, 41. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 kam diese abrupte Sowjetisierung dann zu einem abrupten Ende. Die nationalsozialistische Besatzung ging sehr schnell in Lettland und in den anderen baltischen Staaten. Und diese Gebiete wurden Teil des, ja, man kann sagen, kolonialen Besatzungsregimes Ostland im Zuge der nationalsozialistischen Lebensraumpolitik. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, bekanntermaßen drehte sich dann eben das Kriegsglück wieder. Die Nazis waren auf dem Rückzug. Die Sowjetunion eroberte nach und nach die Gebiete wieder zurück. Das hat sich in Lettland ein Jahr hingezogen. Also Lettland war ein Jahr lang am Kriegsende Schlachtfeld zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion. Bis zum Kriegsende, weil der Kurlandkessel sich erst dann am 8. bzw. 9. Mai 1945 ergeben hat. Da waren deutsche Truppen bis zum Kriegsende eingeschlossen. 1944 startete dann, also im Sommer, eine Offensive der Roten Armee auf oder in Richtung von Riga. Und es gelang dann im Oktober, die Stadt einzunehmen. Das war dann konkret am 13. Oktober konnten Rote Armee Einheiten in die Stadt einziehen. Mehr oder weniger kampflos, weil die deutschen Truppen vorher schon abgezogen waren und dabei dann auch wichtige Infrastruktur zerstört hatten, Brücken gesprengt hatten, Technik soweit möglich evakuiert, also mit weiter nach Westen genommen hatten. Auf dem rechten Ufer kam die Rote Armee am 13. Oktober an. Auf dem linken Ufer der Daugava, also der Düna auf Deutsch, der Fluss, der durch Riga fließt. Auf dem linken Ufer gab es dann in den folgenden Tagen noch ein paar Kampfhandlungen, aber relativ schnell war dann die Stadt unter sowjetischer Kontrolle. Und das war also aus militärischer Sicht keine große Schlacht oder kein herausragender Sieg, aber als größte Stadt im Baltikum war das natürlich ein wichtiger symbolischer Sieg. Und im Prinzip war dieses Motiv der Befreiung Rigas schon in den vorherigen Kriegsjahren ganz zentral gewesen. Also wie gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg war Lettland auch schon ein autoritäres Regime. Und die Sowjetunion hat bereits 1940 diese Besatzung als ja Befreiung oder als echte Demokratisierung inszeniert. Dann die Nazis haben dann den 1. Juli, als sie in Riga eingezogen sind, 1. Juli 1941, als Befreiungstag von den Bolschewisten geframed, wie man jetzt sagen würde. Und ebenso hat dann eben die sowjetische Besatzungsmacht wiederum den 13. Oktober 1944, an dem Riga wieder eingenommen wurde, als Befreiungstag kommuniziert und inszeniert. Und das hat sich dann durch die gesamte sowjetische Zeit hindurchgezogen. Also Lettland war dann bis ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Teil der Sowjetunion. Das war dann ja ein längerer Prozess der Wiederunabhängigkeitserlangung. Und in diesen gesamten über 40 Jahren war Lettland eben Teil der Sowjetunion, wurde am Anfang in der stalinistischen Zeit massiv unterdrückt und gewaltsam in die Sowjetunion integriert. Und danach mit den gleichen Verlaufskurven wie die sowjetische Geschichte insgesamt, also eine Zeit der Entspannung dann unter Chruschtschow, dann diese Zeit der Stagnation unter Brezhnev und dann anschließend die Perestroika-Zeit unter Gorbatschow bis hin ja zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit Ende der 1980er Jahre.
Zum Aspekt Befreiung gehört ja auch, dass wir uns genauer anschauen, wie die deutsche Besatzung Lettlands im Zweiten Weltkrieg aussah. Welche Schlaglichter sollte man da setzen?
Ja, ich habe schon gesagt, dass dieses Reichskommissariat Ostland, dieses Besatzungsgebiet als ein ja koloniales Herrschaftsgebiet angesehen werden muss. Also das Ziel der Besatzung, der nationalsozialistischen Besatzung, war es, aus diesen Gebieten im Rahmen der Lebensraumideologie alles an Ressourcen herauszuholen, für den Krieg zu mobilisieren, was möglich war, also vollkommen rücksichtslos auszubeuten. Langfristig war das Ziel, diese Gebiete dann deutsch zu besiedeln. Und das Ganze ist natürlich auch untrennbar verbunden mit dem Holocaust. Also sobald, ab dem Moment, an dem die Nazis angekommen waren im Baltikum, haben sie angefangen, die jüdische Bevölkerung zu verfolgen, in Ghettos umzusiedeln und dann an Ort und Stelle oder an Stellen außerhalb der Stadt zu ermorden. Also das war ja noch vor der Zeit, als die großen Konzentrations- und Vernichtungslager eingerichtet wurden. Und in den besetzten Gebieten haben die Nazis da nicht lange sich aufgehalten, die Ermordungen irgendwie zu vertuschen, sondern das waren ganz besonders brutale und grausame Ermordungen. Also in der Nähe von Riga in Rumbula im Wald hat auch das zweitgrößte Massaker des Zweiten Weltkrieges stattgefunden, 30. November und 7. Dezember 1941 wurden dort mehr als 20.000 Menschen ermordet, die vorher zu Fuß aus dem Ghetto in Riga dorthin getrieben wurden. Also die Gewalt war dort ganz massiv und gleichzeitig hat das nationalsozialistische Regime eben aber versucht, die Besatzung zu inszenieren als eine Befreiung von der sowjetischen Herrschaft. Also in dieser kurzen Zeit 1940-41, als die Sowjetunion Lettland schon besetzt hatte, war eben die alte Flagge verboten worden, die Institutionen aufgelöst worden. Und die Nationalsozialisten haben das ganz geschickt gemacht oder zumindest versucht, so eine gewisse Selbstverwaltung wieder einzuführen, die natürlich komplett unter nationalsozialistischer Kontrolle stand, aber zumindest um den Anschein zu wahren, dass wieder etwas mehr Unabhängigkeit gewährt wurde. Feiertage des unabhängigen Lettlands wurden wieder eingeführt. Die rot-weiß-rote Flagge, die Landesflagge, durfte wieder gezeigt werden, immer im Zusammenhang mit der Hakenkreuzflagge. Aber immerhin, Straßen wurden wieder umbenannt oder Institutionen umbenannt. Also diese Inszenierung hat da zumindest am Anfang eine große Wirkung entfaltet und auch eine gewisse Erleichterung bei der Bevölkerung, sicherlich nach diesen Verfolgungen, nach diesen oft willkürlichen Verfolgungen der sowjetischen Zeit, gab es da sicherlich die Hoffnung, dass unter der nationalsozialistischen Besatzung vieles besser werden würde.
Das ist ja auch wichtig, dass man das bei diesem Begriff Befreiung immer im Hinterkopf behält. Das ist ja ähnlich wie in Ostpolen. Befreiung vom Nationalsozialismus heißt auch gleichzeitig Besetzung durch die UdSSR. Man kommt vom Regen in die Traufe. Und du hast es gesagt, es gab diese Sowjetisierung, die ja dann 1944-45 wieder fortgesetzt wird. Wie gehen diese ersten Jahre für Lettland weiter, insbesondere mit Blick eben auch schon mal in Richtung Darstellung dieser Befreiung?
Ja, die sowjetischen Besatzer haben 1944-45 an das angeknüpft, was sie 1940-41 begonnen hatten. Also diese Kontinuität wurde auch symbolisch gewahrt. Zum Beispiel wurde dann als Tag der Gründung der lettischen Sowjetrepublik der 21. Juli 1940, an dem so eine Abstimmung im schon nicht mehr frei gewählten Parlament stattgefunden hatte, dass Lettland sich freiwillig der Sowjetunion anschließt. Das wurde eben dann als Geburtstag, als Geburtsstunde der lettischen Sowjetrepublik nach wie vor gefeiert. Diese nationalsozialistische Besatzung wurde in der Kommunikation sehr abstrakt nur noch behandelt oder sehr geradezu ausgeblendet. Also die wurde aus dieser Kontinuität fast herausgeschnitten. Also 1945 wurde dann eben auch schon das 5. Jubiläum der lettischen Sowjetrepublik gefeiert, obwohl es diese Sowjetrepublik natürlich vorübergehend oder über die meiste Zeit dieser 5 Jahre gar nicht gegeben hatte. Und ganz konkret für die Bevölkerung war das eine Zeit der ganz besonderen Unterdrückung und Ausbeutung. Lettland war eben ein Jahr lang Kriegsschauplatz gewesen. Viele Städte waren zerstört, viele Menschen waren umgekommen. Beide Besatzungsregime hatten wichtige Infrastruktur zerstört oder aus dem Land geschafft, um es im eigenen Land oder für den Krieg zu verwenden. Und vor allen Dingen litt die Bevölkerung Hunger. Und die sowjetische Politik zielte eben vor allem darauf ab, Lettland und die anderen baltischen Staaten jetzt wieder in die Sowjetunion zu integrieren. Das heißt, die Not der Bevölkerung zu lindern stand dem nachrangig hinten an. Das oberste Ziel war die ideologische und die politische, wirtschaftliche, kulturelle Eingliederung in die Sowjetunion. Eine ganz wichtige Rolle spielten da dann auch wieder diese Deportationen. Also die fanden dann auch 1949 ihren Höhepunkt. Da wurden dann zehntausende Menschen überwiegend nach Sibirien deportiert, um die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft nach dem sowjetischen Vorbild durchzusetzen und möglichen Widerstand zu brechen. Denn es gab dann auch, ob den letzten Kriegsjahren oder dann auch noch danach, auch Widerstand, bewaffneten Widerstand in Lettland. Es gab Partisanenverbände, die sich in den Wäldern noch eine Weile bis in die Anfang der 50er Jahre halten konnten. Aber dieser Widerstand wurde dann unter anderem durch die massiven Deportationen gebrochen, so dass man dann ab den frühen 1950er Jahren von einer Festigung oder von einer gefestigten sowjetischen Herrschaft, von einer vollendeten Sowjetisierung in Lettland sprechen kann. Wobei, muss man vielleicht einschränkend sagen, diese Sowjetisierung war vor allem dann in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht vollendet. Kulturell natürlich, ja, muss das als ein längerer Prozess betrachtet werden. Denn kulturell war natürlich in den Köpfen der Menschen noch viel Erinnerungen lebendig an die Zeit der Unabhängigkeit vorher. Also so eine kulturelle Assimilierung, Sowjetisierung musste als ein deutlich längerer, schwierigerer Prozess gedacht werden. Und da spielten dann eben Feiertage und Medien beide eine wichtige Rolle. Also es gibt ja ganz verschiedene Kommunikationskanäle, um eine Erinnerungskultur oder eine Geschichtskultur oder eine Kultur an sich zu kommunizieren. Und diese beiden Medien einer Geschichtskultur, also Medien und Feiertage, Rituale, öffentliche Feierlichkeiten, die fand ich eben beide besonders spannend und an dieser Schnittstelle setzte dann eben meine Bachelorarbeit an mit zu dem Thema der Inszenierung der Befreiung Rigas in der Wochenschau.
Gerade nochmal auf die Feiertage geschaut. Welcher Feiertag war denn dafür im Endeffekt wichtiger? Ging es um den 13.10. konkret für Riga oder hat man auch den 8. 9. Mai als Kriegsende in Europa, als Sieg über Nazi-Deutschland auch als Feiertag in Lettland gefeiert?
Ja, anfangs ja. Der 9. Mai wurde am Anfang als unionsweiter Feiertag deklariert und die ersten Jahre dann auch mit Paraden gefeiert, dann aber relativ schnell wieder zu einem Arbeitstag degradiert. Das hatte dann in der Nachkriegszeit einfach den Hintergrund, dass die Menschen natürlich viele auch sehr negative Erinnerungen mit diesem Krieg verbanden und dass das Regime dann nicht mehr so stark an den Krieg erinnern wollte, sondern ja eher nach vorne blicken wollte, wieder den Fokus auf den Aufbau des Kommunismus gelenkt hat. Und erst in den 1960er Jahren unter Brezhnev ist dann dieser 9. Mai zu dem zentralen Feiertag in der Sowjetunion oder bis heute Russland geworden, der er immer noch ist, mit diesen riesigen Paraden, die auch bis heute dann auf dem Roten Platz stattfinden und Feierlichkeiten bis in die kleinste Stadt. Dieser Kult des Zweiten Weltkrieges wurde dann unter Brezhnev zu einem zentralen Mythos oder zu einer Säule der sowjetischen Kultur. Es gab dann, die Veteranen wurden in den Fokus der Erinnerungen gestellt. Es gab auch in der Popkultur, in Musik, in Büchern, bis hin zu Postkarten, etliche Referenzen zu diesem Thema. Aber um nochmal auf die unmittelbare Nachkriegszeit zu sprechen zu kommen, diese Aufmerksamkeitsökonomie war ungefähr vergleichbar dann auch mit dem Tag der Befreiung Rigas. Das war auch dann in den ersten Nachkriegsjahren ein wichtigeres Thema und wurde dann, also diese runden Jahrestage wurden dann trotzdem noch gefeiert, aber standen dann erstmal nicht so stark im Fokus.
Und jetzt könnte man über die Gestaltung der Feiertage ganz viel sprechen, auch über diese Paraden, aber du hast dich für die Wochenschau entschieden und am besten fangen wir damit an, dass du für die Leute, die auch nicht wissen, was eine Wochenschau ist, erklärst, was war die Wochenschau?
Ja, die Wochenschau ist ein ganz spannendes audiovisuelles Medium, das erste audiovisuelle Massenmedium. Und ja, ich war wirklich überrascht. Also ich habe, wie gesagt, in Mainz Geschichte und Publizistik studiert, aber selbst in Publizistik, diesem kommunikationswissenschaftlichen Studium, ist dieses Medium nicht vorgekommen. Und ich habe natürlich seitdem ich meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben habe, auch schon mit vielen Menschen drüber gesprochen. Und in meiner Generation ist dieses Medium völlig unbekannt, auch selbst in älteren Generationen noch. Dabei haben ja Menschen, die heute 60, 70 plus sind, die sind ja auch mit diesem Medium noch aufgewachsen oder groß geworden. Das war auch in deren Kindheit noch die einzige Möglichkeit, einen visuellen und audiovisuellen Eindruck von der Welt zu erhalten. Jetzt fange ich aber lieber von vorne an. Also Dokumentarfilm war im Prinzip von Beginn des Kinos an eine wichtige oder die zentrale Komponente, also auch einer der ersten Filme. Arbeiter verlassen die Lumière-Werke, also ein ganz kurzer Dokumentarstreifen von 1895, ähnelt dann schon diesen späteren Wochenschauen. Also dieser dokumentarische Anspruch war eigentlich auch ein wichtiger Fokus des frühen Films. Und relativ bald entwickelte sich dann daraus dieses Format der Wochenschau, in dem verschiedene Nachrichtenbeiträge oder informierende dokumentarische Beiträge aneinandergereiht wurden. Eher so lose aneinander. Natürlich heute kennen wir die Fernsehnachrichten. Das ist auch vergleichbar und vielleicht ein bisschen daraus hervorgegangen. Aber in der Wochenschau gab es da kein Studio, in dem zum Beispiel jemand diese Nachrichten präsentiert und eingeordnet und miteinander verknüpft hätte, sondern die Beiträge wurden nacheinander gezeigt und am Anfang in der Stummfilmzeit natürlich auch nicht kommentiert, sondern dann gab es da Zwischentitel, auf denen dann einzelne Informationen eingeblendet wurden. In den 1910er Jahren, in der Zeit des Ersten Weltkrieges und dann danach, hatte sich dieses Medium der Wochenschau dann etabliert und in europäischen Staaten, in den USA, mitunter weltweit dann ja als ein Medium verfestigt, mit dem sich die Menschen über die Welt informieren konnten. Und diese Wochenschau wurde eben im Kino gezeigt. Also das war der zentrale Ort, um dann nicht nur Unterhaltung, sondern auch Information zu konsumieren. In der Regel wurden die Wochenschauen vor dem eigentlichen Film gezeigt und über Länder und über Zeiten hinweg war das Medium erstaunlich konsistent. Also diese Nachrichtenfilme waren in der Regel so um die 10 Minuten lang, bestanden dann aus ja 4 bis 10, 12 verschiedenen Nachrichtenbeiträgen, die aneinandergereiht waren, die Themen abgedeckt haben von Politik oder Staatsempfängen über Naturkatastrophen, Unfälle, Wirtschaft bis hin zu Sport, Unterhaltungsbeiträgen, Ausschnitten aus Theaterstücken oder dem Zirkus. Und mit der Einführung des Tonfilms Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre hat dann diese Wochenschau noch mehr Möglichkeiten natürlich gehabt, die gezeigten Ereignisse einzuordnen und mit einer Geschichte, mit einem Narrativ zu versehen. Aber sie blieben eben weiterhin so aneinandergereiht. Also die Wochenschau wird oft bezeichnet als eine gefilmte Zeitschrift. Wie in einer Zeitschrift gibt es eben längere oder kürzere Artikel, die aneinandergereiht sind, aber die nicht in einen großen thematischen Rahmen eingebettet sind. Natürlich muss man aus der heutigen Sicht ganz vorsichtig mit dieser Quelle sein. Also sie ist auf der einen Seite super spannend, weil sie wirklich, also es fühlt sich, wenn man sich diese Wochenschau anschaut, ein bisschen so an wie eine Zeitreise, weil man eben wirklich visuelle Eindrücke und audiovisuelle Eindrücke aus diesen vergangenen Zeiten erhält. Aber gleichzeitig sind die natürlich hochgradig inszeniert und eben keine reale Abbildung der Realität. Das ist natürlich heutzutage auch so. Also auch heutzutage sind Medienbeiträge immer Darstellung und Einordnung der Realität. Aber in der damaligen Zeit gab es dieses journalistische Berufsethos, was es heute gibt, bei dem die Sorgfaltspflicht zum Beispiel in eine zentrale Rolle einnimmt oder diesen zumindest versuchten Objektivitätsstandard, diese Objektivitätsnorm, die gab es eben damals nicht. Vielleicht gab es sie in anderen Medien, aber zumindest in der Wochenschau fühlten sich auch die Leute, die produziert haben, eher so als Chronisten ihrer Zeit oder ja eben als Beobachter, die für ihr Publikum die Geschehnisse der Zeit, was eben aktuell war. Ich glaube, Aktualität ist auch so ein Begriff aus dieser Frühzeit, diese Aktualitätenfilme in Frankreich, aus denen die Wochenschau hervorgegangen ist. Da steckt das dann auch schon mit drin. Der Anspruch war eher, diese Inhalte, was gerade aktuell ist, für die Bevölkerung, für das Publikum auf eine informierende, aber auch unterhaltsame Weise aufzubereiten und schon auch diese Ereignisse für die Zukunft zu bewahren, weil dadurch, durch das Filmmedium wurde es eben auch erstmals möglich, diese Bilder für die Zukunft aufzubewahren. Und insofern haben diese Wochenschauen, auch wenn es sie dann seit den 60er, 70er, 80er Jahren wegen des aufkommenden Fernsehens nicht mehr gibt, bis heute ein Nachleben. Also in vielen Dokumentarfilmen, in historischen Dokus sehen wir historische Aufnahmen und die sind in aller Regel aus der Wochenschau entnommen und dann eben aber jetzt neu kontextualisiert. Und insofern, obwohl das Medium Wochenschau jetzt anscheinend sehr stark in Vergessenheit gerät, kennen wir eigentlich alle diese Bilder, diese oft leicht beschleunigten Bilder von Schwarz-Weiß-Bilder von Menschen, die durch die Straße laufen, die in Geschäften sind, diese typischen Alltagsaufnahmen, die in Dokumentationen oft so als Lückenfüller oder als Illustration genutzt wurden. Und da ist es natürlich wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass diese Bilder oft eben inszeniert waren, dass die Ereignisse, die da gezeigt wurden, gar nicht so stattgefunden haben. Diese Inszenierung war natürlich dann in Zeiten des Krieges oder in Zeiten autoritärer, totalitärer Regime noch besonders stark. Also da wurde die Wochenschau dann zu einem Propagandamedium. Ja, da werden wir sicherlich gleich noch stärker drauf eingehen. Und ja, ab den 1960er, 70er Jahren wuchs dann die Konkurrenz durch das Fernsehen. Zunächst war das für die Wochenschau erstmal kein Problem, weil das Fernsehen hat ja auch eine etwas andere Nische am Anfang gehabt. Also die täglichen Nachrichtensendungen haben dann eher so das Radio oder die Zeitung ergänzt, die eben wirklich tagesaktuelle Berichte bringen konnten. Und die Wochenschau hat durch diesen wöchentlichen Produktionsrhythmus ja eher so einen, ja, chronistischen, wie schon gesagt, Anspruch gehabt. Aber nach und nach wurde dann aber durch das aufkommende und sich verbreitende Fernsehen die Wochenschau im Kino überflüssig und ist dann zum Teil sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern abgeschafft worden. Also in den USA wurde die letzte Wochenschau 1961 gezeigt, in Westdeutschland glaube ich 1986, also auch noch sehr lange. Und in Lettland tatsächlich 1996 kam die letzte Wochenschau in die Kinos. Also man kann da von einer längeren Übergangszeit sprechen, in der dieses Medium langsam starb. Und tatsächlich eben starb, weil es jetzt in Vergessenheit gerät. Und das ist, denke ich, in der Mediengeschichte auch ein relativ seltenes Phänomen. Also ich habe zumindest im Publizistikstudium gelernt, dass eigentlich immer nur neue Medien dazukommen und sich irgendwie ergänzen, neue Funktionen finden. Das erleben wir auch heutzutage mit den neuen Medien, dass da ganz viel im Wandel ist, aber mit der Wochenschau haben wir es tatsächlich mit einem mehr oder weniger ausgestorbenen Medium zu tun und daher kommt für mich zumindest auch diese Faszination dafür. Ja, weil es eben für Menschen meiner Großelterngeneration noch ein prägendes, also das hat deren Kindheit oder deren Blick auf die Welt eben ganz entscheidend geprägt, gerade auch dann in der Kriegszeit oder in der Nachkriegszeit, in der das Bedürfnis nach Ablenkung oder nach Eindrücken von außerhalb der zerstörten Städte besonders groß war.
Dann schauen wir uns doch jetzt diese Propaganda an. Wie wurde in diesen Wochenschauen auf die sowjetische Befreiung Rigas bzw. Lettlands geschaut?
Ja, bei diesen Darstellungen der Befreiung Rigas in der Wochenschau ist es eben wichtig zu trennen. Auf der einen Seite sehen wir die oder hören wir über die konkreten Ereignisse. Also diese Wochenschauen sind natürlich trotz allem auch eine Quelle dafür, was tatsächlich gefeiert wurde oder wie das Regime inszeniert hat. Und dann auf einer zweiten Ebene kann man sich dann die Inszenierung innerhalb der Wochenschau, die Aufbereitung für das Kinopublikum anschauen. Und insofern war die Wochenschau eben ein Multiplikator für diese Feierlichkeiten. Also die Feiern in Riga selbst haben natürlich schon die Bevölkerung in Massen involviert. Und durch die Wochenschau, die dann auch in anderen Landesteilen noch gezeigt wurde, wurde diese Inszenierung nochmal multipliziert. Vielleicht gehe ich erst auf diese Feierlichkeiten selbst ein, die berichtet wurden. Das muss man natürlich immer berücksichtigen. Also es könnte sein, dass es auch noch deutlich mehr oder andere Feierlichkeiten gegeben hat. Aber in der Wochenschau war zumindest in der Anfangszeit der Fokus auf Massenveranstaltungen. Es gab dann solche Demonstrationen, bei denen Leute mit Bannern, Bildern von Stalin und von anderen Politikern mit Fahnen ihrer Organisation und vor allem mit Transparenten, mit Sprüchen auf Lettisch und Russisch zu Ehren des Regimes durch die Straßen zogen, sich danach zu Tausenden auf einem zentralen Platz der heutigen Esplanade einfanden und dort den führenden Köpfen des sowjetischen Regimes in Lettland zuhörten. Auf der anderen Seite gab es Festakte in der Nationaloper oder wie sie dann in der sowjetischen Zeit hieß, Volksoper. Diese Ereignisse waren der politischen Elite vorbehalten. Da gab es dann auch Reden und das Regime wurde nach innen bekräftigt. Dann gab es Sportveranstaltungen. Sport hat ja gerade auch in der stalinistischen Zeit eine wichtige Rolle der Propaganda gespielt. Eben diesem Ideal des neuen sowjetischen Menschen hin zuzuarbeiten, bei dem sich Geistesstärke und körperliche Stärke und Einsatz für den Kommunismus verbanden. Dieses Repertoire an Feierlichkeiten hat sich dann im Laufe der sowjetischen Zeit immer wieder gewandelt. Also diese Sportveranstaltungen sehen wir zum Beispiel nur in den späten 1940er Jahren. Später kommen dann auch eher unterhaltende Veranstaltungen. Zum Beispiel wird dann 1954 auch mal einen Ball gezeigt, bei dem Menschen einfach tanzen. Und das wirkt dann natürlich etwas fröhlicher, ausgelassener als diese oft sehr steifen Darstellungen der ersten Nachkriegsjahre. Und eine zunehmende Rolle spielen in der Wochenschau VeteranInnen, also Weltkriegsteilnehmende. Die Wochenschau zeigt nämlich nicht nur öffentliche Feierlichkeiten, sondern versucht auch das Ganze noch so ein bisschen mit, vielleicht kann man sagen, Nebenberichterstattung zu illustrieren. Ich habe da vier verschiedene Themenfelder herausgearbeitet. Eben auf der einen Seite, also als erstes diese öffentlichen Veranstaltungen oder mehr oder weniger öffentlichen Feierlichkeiten. Dann aber auch Veranstaltungen oder private Treffen von VeteranInnen. Und diese Weltkriegsteilnehmende wurden auch in ihrem Alltag vorgestellt. Also zum Beispiel besonders prominent gab es dann 1954, wird ein früherer Soldat in seinem Beruf gezeigt. Außerdem ist er auch noch Vertreter im obersten Sowjet. Er arbeitet für das lokale Parteikomitee. Er hat für seine Arbeit in der Glasfabrik den Stalinpreis erhalten, den höchsten zivilen Preis der Sowjetunion. Dieser minutenlange Bericht in der Wochenschau soll eben illustrieren, dass dieser Mann der ideale sowjetische Bürger ist, der nicht nur sich im Krieg für sein sowjetisches Heimatland eingesetzt hat, sondern dann auch noch in Friedenszeiten am Aufbau des Kommunismus auf vielfältige Weise mitwirkt. Und insofern zeigt die Wochenschau ihn als eine Vorbildrolle für das Kinopublikum. Dann als drittes wurden historische Aufnahmen gezeigt, also Aufnahmen aus dem Krieg. Das war in der Anfangszeit ganz sparsam. Da wurden nur eine Parade gezeigt, die am 16. Oktober in 1944 in Riga stattfand. Dabei liefen lettische Einheiten innerhalb der Roten Armee durch Riga. Und außerdem wurden Aufnahmen gezeigt, wie zwei Soldaten eine Flagge also die Flagge der lettischen Sowjetrepublik auf einem Haus hissen. Also diese beiden Aufnahmen waren dann für die gesamte sowjetische Zeit immer wieder im Repertoire der Wochenschau. Und es fällt eben auf, dass diese beiden Aufnahmen sehr positiv sind. Also es wird eben keine oder kaum die Zerstörung gezeigt oder das Leid der Bevölkerung, sondern es ist hier ganz klar die Befreiung Rigas wird als ein positives Ereignis verankert und inszeniert. Erst ab diesem Wandel in der Geschichtskultur in den 1960er Jahren, als dann stärker der Zweite Weltkrieg erinnert und aufgearbeitet wurde, erst dann werden auch Bilder von zerstörten Gebäuden, von Kampfhandlungen, von Artillerie geschossen in der Stadt gezeigt und das Ganze dann auch mit traurigerer Musik unterlegt und etwas getrageneren, sensibleren Kommentaren. Dann werden auch mal Veteranen gezeigt, die bei einer Gedenkveranstaltung weinen und so eben eine etwas breitere emotionale Palette bedient als in diesen ersten Wochenschauen der stalinistischen Zeit, die dann auch immer mit so einer fröhlichen Marschmusik unterlegt waren und nur diese positive Seite gezeigt haben. Und als vierten Aspekt zeigt die Wochenschau zum Anlass dieser Befreiung, der Jahrestage der Befreiung Rigas, neue Bauprojekte in der Stadt. Da richtet sich dann wieder der Blick nach vorne. Da wird gezeigt, was das Regime schon alles gebaut hat. Oder es wird von aktuellen Baustellen berichtet. Zum Beispiel dem Hochhaus, in dem heute die Lettische Akademie der Wissenschaften untergebracht ist. An einer neuen Brücke über die Daugava. An dem neuen Heizkraftwerk. Also insbesondere an Infrastrukturprojekten, aber dann auch an Wohnhäusern, Wohnblöcken. Dann wird der neue Bahnhof gezeigt. Also diese Befreiung Rigas sieht dann als Anlass zu schauen, was das Regime seitdem schon alles geleistet hat. Und erneut richtet sich hier eigentlich der Blick vor allem nach vorne. Aber ab diesem Wandel in der Erinnerungskultur in den 1960er Jahren werden dann auch verstärkt Bilder der zerstörten Stadt eben gezeigt, um diese Bilder nochmal besonders zu kontrastieren. Also die Aufnahmen von aktuellen Bauprojekten, riesige Gebäude aus Beton und Glas, die jetzt den Weg in die Moderne und den Aufbau des Kommunismus abheben gegenüber der Zerstörung des Krieges.
Also dieser Wandel vom Heroischen zum Emotionalen, zum optimistisch zukunftsgewandten, korreliert das mit dem Wechsel der sowjetischen Machthaber? Also können wir da irgendwie auch feststellen, das hat was mit dem Wechsel von Stalin zu Chruschtschow zu Brezhnev zu tun?
Ja, genau, vor dieser Entwicklungslinie ist es zu sehen. Ich würde nochmal ergänzen, also auch oder gerade die ersten Nachkriegsjahre hatten diesen zukunftsgerichteten Blick. Was dann eben Neues und hinzukommt in den 1960er Jahren, ist eben der Blick auch zurück oder verstärkt auf den Krieg als Krieg selbst und nicht nur das Kriegsende. Und ja, es lässt natürlich, also ich würde sagen, dieser Wandel in den 1960er Jahren oder um 1960 ist eigentlich besser zu sagen, das ist der zentrale Bruch innerhalb der Wochenschauberichte über die Befreiung Rigas oder auch vielleicht für die Wochenschau insgesamt. Aber es lassen sich natürlich auch noch weitere Entwicklungslinien da zeigen. Also die unmittelbare Nachkriegszeit habe ich jetzt schon etwas ausführlicher charakterisiert. Natürlich ist auch der Tod Stalins 1953 dann eine Zäsur. Allerdings erstmal nicht unmittelbar. In der Zeit nach dem Tod des Diktators war ja dann auch erstmal nicht klar, wer jetzt da die Nachfolge übernimmt oder in welche Richtung es weitergeht. Es war dann eine mehrjährige Zeit der Ungewissheit, aber dann konsolidiert sich ja eben Chruschtschow als Nachfolger, verurteilte 1956 in seiner geheimen Rede auf dem Parteitag den Stalinismus und diesen Personenkult, und infolgedessen kam es dann in der gesamten Sowjetunion zu dieser Zeit der Liberalisierung, diese Tauwetterperiode, und die schlägt sich dann langsam auch in der Wochenschau nieder. Also es ist wirklich erstaunlich, also in so, ich sag mal, in Überblicksvorlesungen oder in Geschichtsbüchern ist immer von den klaren Zäsuren die Rede, dann wirklich 1953 Tod Stalins. Aber in der Wochenschau ist diese Zäsur gar nicht so deutlich. Zum Beispiel sieht man, 1954 ist die Oper anlässlich des 10. Jahrestages der Befreiung Rigas immer noch mit einem Bild von Stalin und von Lenin geschmückt. Und auf der Bühne steht dann eine Büste von Stalin und von Lenin. 1945 hing dann nur Stalin. Also im Prinzip ist hier schon ein kleiner Wechsel. Ah, okay, jetzt spielt Lenin wieder eine stärkere Rolle in diesem Personenkult oder in der politischen Kultur der Sowjetunion. Aber das Stalin-Bild hängt eben auch immer noch da. Und natürlich sind die Wochenschauen zur Befreiung Rigas nur kleine Ausschnitte im Abstand von 5 bis 10 Jahren. Aber ich habe mir auch die Wochenschauen dazwischen, also ich habe mir insgesamt hunderte von diesen Wochenschauen angesehen. Und dieser Wandel ist wirklich sehr graduell und langsam spürbar. Dann kommt nach und nach, wird diese fröhliche oder getragene Orchestermusik etwas spielerischer und von kleineren Ensembles gespielt. Das geht dann wirklich in so eine, ja, ich kenne mich mit Musik nicht besonders aus, aber es wird dann schon wirklich so ein bisschen jazzig, oder es kommen so Swing-Elemente rein, diese Estrada-Musik, die dann in der Sowjetunion wieder erlaubt war und populärer wurde. Und auch die Themen werden dann etwas lockerer. Ich bin noch gar nicht darauf eingegangen, welche Themen eigentlich in der Wochenschau ansonsten so behandelt wurden, aber das ganz zentrale Thema der Wochenschau war Arbeit. Also Wirtschaftsberichterstattung im weitesten Sinne, aber eigentlich ging es immer vor allem darum, wie arbeiten die Menschen an ihrem konkreten Arbeitsplatz, und das heißt Industrie und Landwirtschaft vor allem. Da wird die Arbeit auf den Gemeinschaftsfarmen gezeigt, in Fabriken, auch gerade in der Infrastruktur, also im Hafen oder an der Eisenbahn. Das alles soll natürlich den wirtschaftlichen Aufbau und den Aufbau des Kommunismus versinnbildlichen, aber es hat eben auch einen klaren Bezug zur Lebensrealität, zum Alltag der Menschen. Das ist natürlich alles hochgradig inszeniert, aber das das Ziel der Wochenschau war es hier sicherlich, den einfachen Menschen oder den einfachen sowjetischen Menschen zu zeigen, immer in bestimmten Rollen. Also Individuen, da werden Menschen am Arbeitsplatz auch vorgestellt mit Namen und mit ihren Verdiensten. Also oft werden dann die besonders ausgezeichneten, besonders schnellen ArbeiterInnen vorgestellt. Aber das sind natürlich wieder Menschen, die ganz klar in dieser Rolle gezeigt werden als Vorbild für das Kinopublikum. Und dieser thematische Fokus, immer nur Jubel zu neue Erfolge zu verkünden, also Quotenerfüllungen, Planerfüllungen, Feierlichkeiten, das ändert sich dann auch in den späten 1950er Jahren, als dann diese Tauwetterperiode einsetzt. Also tatsächlich war ich sehr überrascht, gibt es dann auch erste kritische Beiträge, zum Beispiel über ein Bauprojekt, wo das schon länger stillsteht. Dann wird da an der Stelle wird dann zum Beispiel der Architekt dafür verantwortlich gemacht. Und man sieht da sehr gut, wie die Wochenschau auch so ein bisschen den Wandel in der Repressionspolitik widerspiegelt. Natürlich hat die Wochenschau nie über diese Deportationen berichtet. Also in der Stalinzeit immer alles positiv. Es geht den Leuten super, es geht bergauf, während in Wahrheit zehntausende Menschen nach Sibirien deportiert, von ihren Familien getrennt, bis hin ermordet wurden. Und nach dem Tod Stalins gingen ja diese Massenverfolgungen zurück. Also diese Deportationen gab es dann nicht mehr. Und auch die Unterdrückungspolitik an sich wurde etwas subtiler. Es ging dann eher auf diese psychologische Schiene. Und natürlich brach damit aber für die sowjetische Politik eine wichtige Legitimation oder eine wichtige Herrschaft, ein wichtiges Instrument der Herrschaftsdurchsetzung zurück. Und ganz spannend ist dann, dass in der Wochenschau ab den späten 1950er Jahren zum Beispiel Berichte über die Arbeit der Polizei gezeigt werden. Also da wird dann sozusagen zugelassen zu zeigen, okay, es läuft nicht alles gut. Es gibt irgendwie Taschendiebstahl oder es gibt SpekulantInnen am Zentralmarkt, aber die verfolgt unser Staat mit aller Härte und dann wird die Polizei gezeigt, wie sie die Leute schnappt, denen hinterher rennt, wie sie die ganz unangenehm auf der Wache verhört, bis hin zu den Gerichtsprozessen, wo sie dann zu Arbeitslager oder zu wirklich sehr drakonischen Strafen verurteilt werden. Also hier hat die Wochenschau dann so auch wieder so eine disziplinierende Funktion übernommen. Das ist die Chruschtschow-Zeit, die also wirklich von so einer Ambivalenz gezeichnet ist, auf einmal eine Art gesellschaftlicher Aufbruch, aber trotzdem immer noch in engen Bahnen und System natürlich ganz stark systemstabilisierend. Für die Wochenschau ganz entscheidend waren dann noch verschiedene andere Faktoren um 1960, die da zu einer weiteren Liberalisierung beigetragen haben. Zum einen war die Wochenschau am Anfang in der unmittelbaren Nachkriegszeit ganz überwiegend von Menschen aus anderen Sowjetrepubliken produziert worden. Also ja, man kann sagen, das Regime hatte die Produktion dieses wichtigen Propagandamediums am Anfang nicht den lokalen Filmproduzenten anvertraut, sondern hat Menschen, die in anderen Sowjetrepubliken aufgewachsen waren, insbesondere Russland und Ukraine, die am Moskauer Film-Kinematografie-Institut ausgebildet worden waren, nach Lettland geschickt. Viele dieser Leute waren auch im Zweiten Weltkrieg als Frontkameraleute aktiv gewesen. Und die haben dann am Anfang die lettische Wochenschau produziert. Im Laufe der Zeit wurden dann aber nach und nach eben auch lettische Filmschaffende, die dann auch an diesem Nationalen Kinematografie-Institut in Moskau ausgebildet waren, in die Produktion mit einbezogen. Ab den späten 1950er, frühen 1960er Jahren kamen dann auch lettische Absolventinnen dieser Filmakademie nach Riga ins Filmstudio, die in dieser Zeit des Tauwetters dort ausgebildet worden waren. Also einer Zeit, als sich der sowjetische Film insgesamt wieder in so einer Aufbruchsstimmung befand. In der späten stalinistischen Zeit wurden in der gesamten Sowjetunion und auch in Lettland nur ganz wenige Spielfilme produziert. Also der Fokus lag dann wirklich auf diesen Wochenschauen. Ansonsten wurden in Lettland zum Beispiel erbeutete Filmtrophäen aus dem Westen, die im Zweiten Weltkrieg erbeutet waren, oder frühere Filme aus den 1930ern aus der sowjetischen Filmproduktion gezeigt. Also der stalinistische Kanon, dieser sozialistische Realismus war so festgefahren und so eng, was überhaupt noch präsentiert werden durfte unter der engen Zensur des rigiden stalinistischen Regimes, dass dann danach diese Tauwetterperiode in der Kunst insgesamt und auch gerade beim Film eine besonders befreiende Wirkung hatte, wo viel mehr ausprobiert werden konnte. Und das spiegelt sich dann auch in der Wochenschau wieder. Die Wochenschau wurde dann für diese gerade frisch von der Filmakademie kommenden Filmschaffenden zum Sprungbrett ihrer Karriere. Also die fingen dann in aller Regel an bei der Wochenschau, haben dort mit neuen Kameraeinstellungen experimentiert, mit neuen Erzählweisen und entwickelten dann im Anschluss im Dokumentarfilm nach und nach die Rieger Schule des Dokumentarfilms. Das, ich glaube, das ist eher auch wieder so ein Ding, was in der Dokumentarfilmszene bekannt ist, aber das wurde dann auch über die Grenzen der Sowjetunion hinaus bekannt. So in den 1980er Jahren gab es dann einige Dokumentarfilme, die dann auch ja internationale Bekanntheit erlangt haben, weil sie eben also erst so eine Art poetische Filmsprache entwickelt haben und dann eine sozialkritische. Also in den 1980er Jahren waren diese Dokumentationen sehr sozialkritisch und wurden dann zunehmend auch regimekritisch ab den späten 1980er Jahren. Und die Wochenschau war da so eine Art Katalysator am Anfang dafür. Natürlich muss man das auch vor dem Hintergrund des aufkommenden Fernsehens sehen. Ab 1954 gab es auch in Lettland Fernsehen. Das hatten am Anfang nur ganz wenige Leute, aber das verbreitete sich dann auch nach und nach. Und durch dieses zusätzliche audiovisuelle Massenmedium wurde die Wochenschau auch ein bisschen von der informativen Funktion entlastet. Also konnten sich die jungen Filmschaffenden dann auch daran ausprobieren. Und außerdem gab es um 1960 auch technische Innovationen im Filmstudio. Es wurde dann ein neues Filmstudio auch erbaut. Es gab dann Technik, die erstmals auch Farbfilme möglich machte. Einige Wochenschauen wurden dann auch in Farbe produziert. Und dieses gesamte Paket an Innovationen führt eben dazu, dass ich den größten Wandel in der Wochenschau und auch gerade in den Berichterstattungen über die Befreiung Rigas um 1960 ansiedeln würde. Und dann kommt eben dieser Wandel in der Geschichtskultur, der den Zweiten Weltkrieg in den Mittelpunkt der Erinnerung stellt. Zuvor war es die Oktoberrevolution, die ja auch nach wie vor der höchste Feiertag zusammen mit dem 1. Mai, dem Tag der Arbeit, in der Sowjetunion war. Und dann ab 1965 mit der Machtübernahme Brezhnevs wird dann der Zweite Weltkrieg und der 9. Mai als Tag des Sieges zu einem Pfeiler der Erinnerungskultur in der Sowjetunion. Ich muss dann zugeben, die späteren Wochenschauen habe ich mir dann nicht mehr so deutlich angeguckt wie die der ersten 20 Nachkriegsjahre, weil sie zu der Zeit, als ich sie gesehen habe, nicht alle online verfügbar waren. Aber ich habe ja schon gesagt, dass die Wochenschau noch bis in die 1990er Jahre produziert wurde und ab 1988, 89 spielen dann auch die Ereignisse der lettischen Unabhängigkeitsbewegung eine immer größere Rolle in der Wochenschau. Und die Wochenschau schlägt sich dann auch schon 1989 auf die Seite der Friedlichen Revolution, wird dann auch umbenannt. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie die Wochenschau die ganze Zeit hieß. Die Wochenschau hieß Paduam Jolatvia, sowjetisches Lettland. Und dieser Name wurde dann geändert zu Latvias Chronika, also lettische Chronik. Das war auch ein Name, den schon eine Wochenschau in den 20er, 30er Jahren hatte. Und insofern begleitete die Wochenschau dann auch die Friedliche Revolution in Lettland und wurde dann erst in den 90er Jahren nicht mehr in einem wöchentlichen Rhythmus produziert. Es gab dann noch eine Weile lang also diese Filme und 1996 endete dann eine 75-jährige Geschichte der Wochenschau in Lettland.
Ging es denn an jedem 13. Oktober um die Befreiung Rigas und ging es in diesen Sendungen an dem Tag nur um die Befreiung Rigas?
Das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. In den ersten Nachkriegsjahren gab es jährliche Berichte in der Wochenschau über diese Befreiungstage, also konkret 1945, 46, 47, dann 1948 zum ersten Mal nicht, aber dann wieder 49 und 50 und danach dann nur noch im 5- bis 10-Jahres-Rhythmus, also 54, 59, 64 und so weiter. Ja, das spiegelt eben wieder, dass am Anfang die unmittelbare Erinnerung an den Krieg noch da war, dann etwas an Bedeutung verlor und dann aber ja wieder zunahm, beziehungsweise besonders zu diesen runden Jahrestagen eine besondere Bedeutung spielte. Also anfangs gab es dann auch keine ganzen Wochenschauen über diesen Feiertag, sondern dann waren einzelne Nachrichtenbeiträge, einzelne Wochenschaubeiträge dem Thema gewidmet und andere Beiträge hatten dann mitunter völlig andere Themen. 1954 gab es dann zum ersten Mal eine, man kann schon fast sagen, Spezialausgabe zum 10. Jahrestag, danach dann fast nur noch, es ging dann sogar so weit. Es gab auch in der Wochenschau immer wieder ganze Ausgaben, die zu bestimmten Themen waren. Zum Beispiel gab es mal eine Wochenschau über den Maisanbau oder Kartoffelanbau oder die Landwirtschaftsausstellung und eben auch oft über solche Feiertage, zum Beispiel den 1. Mai oder den Jahrestag der Oktoberrevolution und dann eben auch über diesen Jahrestag der Befreiung Rigas, bis hin zu Doppelausgaben, also dann Wochenschauen, die doppelt so lang waren wie eine normale Ausgabe, oder später dann auch Wochenschauen, zwei ganze Ausgaben zur Befreiung Rigas. Also zum Beispiel 1984 gab es einen Wochenschaufilm, in dem es ganz um diese Zeit des Kriegsendes ging. Da wurde dann ein Treffen von KriegsveteranInnen gezeigt, die dann berichtet haben über das, was sie dann damals gemacht haben. Die Wochenschau hat Originalschauplätze aufgesucht, hat historische Aufnahmen gezeigt, Karten, Material. Und in einer zweiten Wochenschau ging es dann um die aktuellen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Befreiung Rigas, wo dann dieses typische Repertoire an Festakten, an Gedenkveranstaltungen und so weiter gezeigt wurde. Also auch hier, ja, lässt sich allein schon an der Zeit, die diesem Thema gewidmet wurde, im Laufe der sowjetischen Geschichte diese Aufmerksamkeitskurve von in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch etwas stärker, dann eher weniger und dann ab der Brezhnev-Zeit besonders umfassend erkennen.
Als abschließendes Fazit bzw. als Zusammenfassung, welche Punkte sollte man sich im Kopf behalten, wenn es um die Jahrestage der sowjetischen Befreiung Rigas in den Wochenschauen geht?
Ja, das ist erstmal keine ganz einfache Frage, weil natürlich dieses Thema erstmal total Special Interest, super speziell klingt und auf den ersten Blick nicht viel mit unserer heutigen Lebensrealität zu tun hat. Aber dieser Umstand, dass ein historisches Ereignis auf eine bestimmte Weise erzählt wird und im Bewusstsein der Bevölkerung verankert wird oder zumindest verankert werden soll, das ist natürlich bis heute ganz zentral. Also was man natürlich auch nie vergessen darf, ist, die Menschen, die ins Kino gegangen sind, haben sicherlich nicht alles auch für bare Münze genommen, was sie da gezeigt bekommen haben. Das ist jetzt retrospektiv natürlich ganz schwer zu erforschen und da lässt sich eigentlich keine wirkliche Aussage zu treffen. Aber dass ein Ereignis ganz unterschiedlich verstanden und erzählt werden kann, ist ja auch heutzutage im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine klar zu erkennen. Also auch da hat das russische Regime ja wieder versucht oder inszeniert diesen Krieg als eine Art Befreiung oder eine Wiedervereinigung mit dem Brudervolk. Und die Narrative sind in der Wochenschau in der sowjetischen Zeit in Lettland eben ganz ähnliche. Da wird Lettland auf der einen Seite als ein gleichberechtigtes Land innerhalb der freiwillig zusammengeschlossenen Sowjetrepubliken gezeigt. Andererseits wird auch die Sowjetisierung und Russifizierung an vielen Stellen deutlich und die Prioritätensetzung, die Unterordnung unter die zentralstaatlichen Bedürfnisse. Und insofern haben diese Narrative, diese Darstellungen, auch wenn sie schon eine Weile her sind, auch bis heute noch ganz konkrete Auswirkungen in Lettland. Also zum Beispiel wurde 1985 ein riesiges Denkmal, das größte Denkmal im Baltikum, in Riga eingeweiht. Das sogenannte Befreiungsdenkmal oder das Befreiungsdenkmal zu Ehren der sowjetischen Roten Armee, die Lettland von den Nazis befreit hat. Und dieses Denkmal wurde 2022 auch gesprengt vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Diskurse, die sich daraufhin in Lettland entwickelt haben. Also diese historischen Diskurse, ja, da schleppt die lettische Bevölkerung noch eine ganz große Bürde mit aus der sowjetischen Zeit, weil die Bevölkerung eben wirklich 40, 50 Jahre lang indoktriniert wurde mit diesen Narrativen und das ist hat bis heute eine große soziale Sprengkraft in der lettischen Gesellschaft. Natürlich, für uns in Deutschland können wir es uns leicht machen und sagen, das ist am Rand Europas, das spielt für uns keine so große Rolle. Aber ich denke, der russische Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, wie wichtig diese historischen Narrative immer noch sind. Putin hat ja auch mit einer Rede oder mit einer Veröffentlichung dieses historische Argument besonders stark gemacht und spricht immer wieder davon, das Baltikum als nächstes zu holen. Und das ist, ja, denke ich, eine ganz reale Bedrohung. Thank you.